Guten Morgen und herzlich willkommen, ihr auserwählten, heilige und von Gott geliebte Leute. Was? Du fühlst dich nicht wirklich angesprochen. Wieso denn? Würdest du dich eher angesprochen fühlen, wenn ich sagen würde: Herzlich willkommen, du begnadeter Sünder. Mit der stärkeren Betonung auf Sünder, du begnadeter Sünder. Ja, damit könnten wir uns vielleicht etwas besser identifizieren, denn hier wird wenigstens sichtbar, dass wir noch nicht vollkommen sind. In dieser Formulierung haben auch noch alle meine Unzulänglichkeiten, Ecken und Kanten Platz. Vielleicht passt da ja dann auch noch die eine oder andere kleine Sünde rein. Aber ich bleibe bei dem. Guten Morgen und herzlich willkommen, ihr Auserwählten, Heilige und von Gott geliebte Leute. Wie könnte ich etwas anderes sagen als das, was der Apostel Paulus selber sagt? Übrigens fand ich bis heute in der Bibel noch keine Stelle, wo Kinder Gottes als begnadete Sünder angesprochen werden. Wenn jemand die findet, kann er die mir gerne bringen. Ich habe noch keine gefunden. Deshalb bin ich immer, wenn ich das höre, das irgendwie irritiert mich das immer. Aber wir finden viele, viele Bibelstellen, wie in dem Abschnitt, den wir heute betrachten werden. Hier steht nämlich: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. So spricht Paulus die Kinder Gottes an. Wie könnte ich das anders machen? Das ist die Perspektive, aus der Gott uns sieht. Wir gehören zu seinem heiligen Volk und werden von Gott geliebt. Was für ein Privileg, was für eine bevorzugte Stellung. Das ist unsere wahre Identität und wir tun gut daran, wenn wir diese Tatsache nicht einfach von uns weisen. Das wäre, lasst euch das sagen, falsche Bescheidenheit. Es wäre eigentlich auch eine Beleidigung Gottes, wenn wir nicht akzeptieren, was er an uns getan hat. Gott hat es nämlich viel gekostet, uns zu solchen Menschen zu machen. Paulus beschreibt das im ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Weil Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat, sind wir jetzt in den Augen Gottes Heilige und von ihm geliebt. Statt wie arme Sünder geknickt durch diese Welt zu laufen, sollten wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein und erhobenem Hauptes den Herausforderungen dieser Welt begegnen. Unsere neue Identität erhöht unsere Lebensqualität massiv. Wir sehen das im Abschnitt aus dem Kolosserbrief, den wir heute miteinander betrachten werden. Ich lese Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Geschwister, schreibt Paulus, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiert euer Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich entdecke neue Lebensqualität durch neue Verhaltensweisen in Beziehungen. Paulus bleibt in der Bildsprache der Kleider. Letzten Sonntag haben wir gesehen, welche Kleider wir ausziehen müssen. Und heute entdecken wir, welche Kleider wir anziehen sollen. Die alten Kleider passen eben nicht mehr zu neuen Wesen. Also müssen neue Kleider her. Kleider, die zu uns passen, und diese Kleider haben wohlklingende und angenehme Namen. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Diese Kleider passen wunderbar zu uns, denn das sind alles Eigenschaften und Verhaltensweisen, die Gottes Wesen entsprechen. Und weil wir durch Jesus neues Leben bekommen haben, sind wir in der Lage, so zu leben. Und wie würde unsere Welt aussehen, wenn sie von diesen Merkmalen bestimmt würde? Bescheidenheit, ein aktuelles Thema heute, auch politisch. Wie wohltuend ist es, wenn wir Menschen zusammenleben, die tiefes Mitgefühl haben, freundlich und bescheiden sind, Menschen, die uns rücksichtsvoll und geduldig begegnen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Menschen, die zuerst ihre eigenen Vorteile suchen, die erwarten, dass sich die ganze Welt um sie herum drehen muss. Christen haben eine andere Qualität im Umgang miteinander. Und oft sind Menschen, die in unsere Gemeinde kommen und unsere Veranstaltungen besuchen und unser Leben, wie wir miteinander umgehen, erstaunt, wie wir zusammen leben. Uns fällt das oft gar nicht mehr auf, weil je höher unser Stand ist vom Zusammenleben, je höher ist die Erwartung. Wir sind ja immer so, wir denken immer, wir müssen noch mehr haben. Noch besser muss es sein. Und mir fällt oft auf, dass wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, die sonst nicht in die Kirche gehen, erstaunt sind, wie wir als Gemeinschaft leben. Nun möchte ich aber nochmals darauf hinweisen, warum Christen so leben können. Der Grund ist, dass wir von Gott angenommen sind und von Gott geliebt werden. Etwas Besseres kann uns gar nicht begegnen. Mehr Liebe und Zuneigung können wir im Leben nicht bekommen. Und deshalb sind wir nicht mehr so stark auf die Zuneigung von Menschen angewiesen, weil sich Gott uns ganz zuneigt. So leben wir sozusagen mit einem vollen Tank. Ein Tank voll Liebe, aus dem wir schöpfen können und der nie leer wird, der wird immer nachgefüllt. Ohne Tankstelle, ohne Bezahlung. Im Johannesevangelium steht in Bezug auf Jesus, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wir sind Empfangende und deshalb können wir weitergeben. Deshalb können wir uns in Beziehungen anders verhalten, als wir das früher taten. Und das Faszinierende an dieser Sache ist Folgendes. Wenn jeder Christ aus dem Vollen schöpft und weitergibt, empfangen die anderen Christen eine zusätzliche Ration von Liebe und Zuneigung. Genau zu dem fordert uns ja Paulus auf. So bilden Christen eine Gemeinschaft von Beschenkten, beschenkt von Gott und beschenkt von den Geschwistern. Es ist dann wie ein Kreislauf, ein Klima, das erzeugt wird, das gespeist wird von der Liebe Gottes. Und Paulus gibt uns noch zwei konkrete Anweisungen, auf was wir besonders achten müssen. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Schauen wir zuerst einmal an, was Paulus mit Nachsicht meinen könnte. Im Grundtext steht ein Wort, das könnte man auch mit ertragen übersetzen. Die Aufforderung, einander zu ertragen, oder etwas zugespitzter gesagt, einander auszuhalten. Ertrage den anderen, auch wenn das für dich etwas unangenehm ist. Das ist eine Aufforderung zu einer gesunden Toleranz, auf die keine Gemeinschaft verzichten kann. Paulus hat es auf seinen Reisen und in den Auseinandersetzungen mit seinen Apostelkollegen oft erfahren, wie schnell auch Christen sich in die Haare geraten können. Ich habe euch da noch bei dem Blatt Bibelstellen unten aus der Apostelgeschichte, müsst ihr mal das anschauen. In der Gemeinde begegnen uns Menschen mit den verschiedensten Temperamenten. Aber nicht nur das, auch Menschen aus verschiedensten Kulturen. Und im Grunde ist jeder davon überzeugt, dass sein Temperament und seine Prägung eigentlich die beste ist. Wir machen uns oft automatisch zum Maßstab der Dinge. Und so messen wir oft mit zweierlei Maß. Und hier möchte ich einige Beispiele aufzeigen. Wenn der andere so handelt, ist er eklig. Wenn ich es tue, sind es meine Nerven. Wenn der andere bei seiner Meinung beharrt, ist er eigensinnig. Wenn ich es tue, ist es Standhaftigkeit. Wenn der andere meine Freunde nicht mag, hat er Vorurteile. Wenn ich seine nicht leiden mag, beweise ich meine Menschenkenntnisse. Wenn der andere versucht, mir entgegenzukommen, will er sich einschmeicheln. Wenn ich es tue, bin ich taktvoll. Wenn der andere Zeit braucht, etwas zu tun, ist er tödlich langsam. Wenn ich noch länger dazu brauche, bin ich bedachtsam. Und wenn der andere sich an Kleinigkeiten klammert, ist er verschroben. Wenn ich es tue, bin ich gewissenhaft. Und so weiter. Wir könnten weiterfahren. Um mehrere Beispiele anfügen. Übrigens ist die Herausforderung, einander zu ertragen, auf dem Missionsfeld sehr groß. Dort arbeiten Missionare aus verschiedensten Ländern mit verschiedensten Hintergründen zusammen, was oft zu großen Spannungen führt. Und in der Ausbildung und in der Weiterbildung der Missionare ist ein zentrales Thema die interkulturelle Zusammenarbeit. Da gibt es Kurse, mehrere Kurse, die Sie da belegen können, weil das eine große Herausforderung ist, auch unter Christen, die hingegeben Jesus nachfolgen. Ertragen heißt also, dass ich die Andersartigkeit und die Originalität des anderen respektiere. Und nun macht Paulus noch auf einen weiteren wichtigen Punkt aufmerksam, auf die Vergebung. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Es gibt zwischen Menschen immer wieder Situationen, die uns schuldig werden lassen. Und wenn jemand nun eine Schuld auf sich geladen hat, dann sollen wir zur Vergebung bereit sein. Und wie wir wissen, ist das nicht immer einfach. Bagatellen vergeben wir schnell. Doch wenn uns jemand wirklich Schaden zugefügt hat, einen Schaden, der sich nicht so schnell reparieren lässt, etwas, das ich vielleicht Jahre die Folgen zu tragen habe, dann wird es mit der Vergebung schwierig. In diesem Fall möchten wir das Gegenteil der Vergebung tun. Und wisst ihr, was das Gegenteil ist? Und jetzt können die antworten, die nicht mit dem Predigtmanuskript mitlesen, weil die wissen es jetzt schon. Was ist das Gegenteil von Vergebung? Rache. Es ist Rache. Das Gegenteil Vergebung ist Rache. Und wenn wir ehrlich sind, würden wir uns am liebsten rächen, dem anderen mindestens so viel Leid zufügen, wie er mir angetan hat. Doch Gott möchte, dass wir einander vergeben. Bobkan, ein Seelsorger, definiert treffend, was Vergebung ist. Er sagt: Vergebung nimmt den Schmerz der seelischen Verletzung an und gibt das Recht auf Vergeltung, Bitterkeit und Groll auf. Das finde ich eine hervorragende Definition, was Vergebung eigentlich meint. Ich verzichte ganz bewusst auf mein Recht. Ich hätte ein Recht zur Vergeltung und ich verzichte auf Bitterkeit und Groll. Ich bin bereit, den Schmerz und die Verletzung, die mir zugefügt ist, anzunehmen. Wenn ich vergebe, verzichte ich darauf, mich zu rächen. Ich vergesse nicht, was der andere getan hat. Das ist oft gar nicht möglich. Es ist ein Irrtum, wenn wir meinen, vergeben sei vergessen. Das stimmt nicht. Das funktioniert nie. Wenn jemand an mir eine große Schuld hat, dann kann man die nicht einfach vergeben und dann ist sie vergessen. Da muss ich mich entscheiden, dass ich verzichte, auf Rache verzichte. Ich verzichte auf die gerechte Strafe, die den anderen treffen müsste. Und das beste Vorbild für solches Verhalten ist Jesus selbst. Genauso sagt Paulus, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wie schlimm wäre das für uns, wenn Gott uns ständig unsere Sünden vorhalten würde? Wie schlimm wäre es, wenn Gott uns vergibt, aber sich von uns für immer abwenden würde? Ich habe dir zwar vergeben, aber jetzt will ich nichts mehr von dir wissen. So verstehen wir manchmal Vergebung auch, oder? Ja, ich vergib dir, aber lass mich in Ruhe. Komm mir nie mehr unter die Augen. Doch Gott hat uns vergeben und dadurch nicht die Beziehung abgebrochen, sondern im Gegenteil, er hat die Beziehung wiederhergestellt. Er verzichtet auf die gerechte Strafe. Ja, es ist noch viel weiter gegangen. Denn er schenkt uns sein Vertrauen und macht uns zu seinen Erben. Paulus meint, wir sollen in der Vergebung dem Vorbild, das uns Jesus gegeben hat, nacheifern. Und der zweite Punkt, ich entdecke neue Lebensqualität durch tiefere Gemeinschaft und echte Geborgenheit. Für eine tiefe Gemeinschaft brauchen wir das wichtigste Kleidungsstück, das alle anderen mit einschließt. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Die Liebe ist wie der Mörtel, der die Bausteine miteinander verbindet. Die Liebe hat ihren Ursprung, und wie könnte es anders sein, in Christus, die vollkommene Einheit, die durch die Liebe gebildet wird, die beschreibt Paulus ausführlicher im Brief an die Christen in Ephesus. Der Leib, die Gemeinde, verdankt Christus sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ohne Liebe geht es nicht. Liebe ist das A und O des christlichen Glaubens. Die ganze Verkündigung muss auf die Praktizierung dieser Liebe ausgerichtet sein. Paulus schreibt dem Timotheus, die Liebe muss das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei von jeder Heuchelei ist. Jede Unterweisung in der Gemeinde, sei es Predigt, sei es Bibelarbeit, sei es in unseren Hauskreisen, muss auf das Ziel ausgerichtet sein, dass die Liebe unter den Christen und die Liebe zu Jesus vollkommener wird. Vor Jahren gab es in unserer Gemeinde einen Streit. Einige Leute benahmen sich unfreundlich und herrisch. Und bei einer Aussprache sagten sie mir, sie fänden meine Predigten sehr gut. Und das hat bei mir fast eine Krise ausgelöst. Weil dann habe ich gedacht, was soll ich mit dieser Aussage anfangen, wenn die sagen, meine Predigten sind gut und sie verhalten sich dermaßen gegenüber der Gemeinde. Entweder haben sie nicht verstanden, was ich verkündigt habe, dann haben sie nicht gut zugehört, oder meine Predigten sind nicht so gut. Das war für mich kein Kompliment. Das hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht. Was ist dann mit meinen Predigten, wenn die so lange und so viele Predigten von mir hören und dann das Resultat ist, dass wir so miteinander umgehen? Die Liebe ist und bleibt ein Kernthema im christlichen Glauben. Mit diesem Thema werden wir nie fertig werden. Wir werden nie sagen können, wir haben jetzt die vollkommene Liebe. Und das sagt Paulus den Christen in Rom. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, immer, ist die Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Das ist ein Dauerthema. Die Liebe vertieft die Gemeinschaft. Und hinzu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt, die Geborgenheit. Geborgenheit entsteht durch Frieden, den uns Jesus schenkt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Dieser Friede, den wir von Jesus bekommen, ist ein ganz besonderer Friede. Den Jüngern sagte Jesus, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Der Friede von Jesus ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Es ist nicht ein Waffenstillstand. Bei uns ist ja Friede Waffenstillstand politisch gesehen. Ein Waffenstillstand, der so lange hält, bis ein anderer stärker und mächtiger und gieriger wird und dann geht es wieder los mit dem Krieg. Der Friede, den Jesus gibt, ist von ganz anderer Qualität. Ein Friede, der sich nicht von einem Kriegsausbruch fürchten muss. Es ist ein echter Friede, der bis in die Ewigkeit bestehen bleibt. Der Friede, der durch die Versöhnung mit Gott entsteht. Wie Paulus den Korinthern sagt, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Und die Versöhnung verursacht den Frieden in unseren Herzen. Gott hat sich durch Jesus mit uns versöhnt und somit uns Frieden geschenkt. Und dieser Friede bewirkt echte Geborgenheit. Wir haben unseren Platz in dieser Welt gefunden und wir wissen, wohin wir gehen werden. Das ist der Friede, den uns Gott schenkt. Und wir können uns freuen, dass wir einmal im Himmel leben werden. Und von diesem Frieden soll auch unser Leben hier und unsere Gemeinschaft geprägt sein. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Wir sollen es nicht so machen wie die Christen in Galatien, die miteinander stritten. Und Paulus muss ihnen sagen, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Wohlbemerkt, das sagt der Christen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir auserwählt, die heilige und von Gott geliebte Leute sind, können wir unser Leben neu gestalten. Wir entdecken eine neue Lebensqualität, die uns letztlich nur Gott schenken kann. Ein Leben, das von Liebe und Friede bestimmt ist. Was wollen wir eigentlich mehr? Da ist es nicht verwunderlich, wenn Paulus einmal mehr in diesem Brief darauf hinweist, dass wir dafür dankbar sein sollen. Seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott muss genug hören, wie ihn Menschen verklagen und beleidigen. Umso mehr sollen wir Christen Gott gegenüber dankbar sein. Denn wir haben allen Grund dazu. Mit einem Segenswunsch des Paulus an die Philipper möchte ich schließen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir haben wirklich allen Grund, dir von ganzem Herzen zu danken. Das, was wir fast nicht begreifen können, ist wahr, ist eine Tatsache. Wir sind in deinen Augen Heilige, von dir geliebte Menschen. Das ist etwas Großartiges. Und du gibst uns damit die Möglichkeit, dass unser Leben und unser Miteinander eine ganz andere Qualität hat und bekommt. Und wir danken, dass wir ja unterwegs sind und wissen, dass du mit uns unterwegs bist. Und Herr, wir sind auch immer wieder darauf angewiesen, dass du diesen Tank bei uns füllst, dass wir auch einander ertragen, dass wir einander vergeben, dass wir unser Handel von der Liebe geprägt ist und vom Frieden, den wir durch dich bekommen haben. Und danke, Herr Jesus, dass du unser Vorbild bist, gerade wenn es um Vergebung geht. Dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du unsere Schuld getragen hast, die Strafe für unsere Schuld auf dich genommen, auf dass wir Frieden haben mit dir und dem Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen und beten dich an. Im Namen Jesu.